Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da wiederkommen wird, unserem Herrn Jesus Christus. Ich lese uns zur Predigt einen etwas abgelegeneren Text aus diesem ganzen Zyklus der Lesungen für Weihnachten, nämlich einen Abschnitt aus dem Titusbrief im 2. Kapitel. Eine Epistel, die aufs erste Hören etwas dröge daherkommt, aber doch einen großen Schatz beinhaltet, ja eben den Schatz, wegen dem Stephanus auch in den Tod gegangen ist, für das er alles riskiert hat, und der Schatz, der auch uns alles sein soll. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Wir beten. Allmächtiger Gott, und nun bitten wir, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Weihnachtsgemeinde, die Gnade hat in Bethlehem das Licht der Welt erblickt. Bei meiner Auslegung zu diesem Predigttext aus Titus 2 möchte ich auf diesen ersten Vers den Schwerpunkt legen, in dem es um die Gnade geht, die in dem Kind Jesus das Licht der Welt erblickt. Er selbst hat ja bei seiner Geburt nicht viel Licht gesehen, da in dem dunklen Stall. Und es gibt nicht wenige junge Väter und Mütter, die in unserem Umkreis für ihre Kinder heute genau dasselbe befürchten. Viel Licht wird da nicht sein in Zukunft. Und es gibt auch solche, die vorgeben, deshalb keine Kinder in die Welt bringen zu wollen, weil das ja alles auch nur dunkel sei am Horizont. Aber dieses eine Kind, von dem da Weihnachten alle sprechen, ob sie glauben oder nicht, dieses eine Kind, obschon es im engen Stall das Licht der Welt nicht erblicken kann, verhilft der Welt zum Licht. Erschienen ist die Gnade als Kind. Das heißt, die Gnade ist ein Kind, sie ist ganz am Anfang, mitten in unserer ach so fortgeschrittenen Welt. Sie fängt ihre Weltlaufbahn erst an. Sie ist noch ohne jede Erfahrung. Und darum ist es ein ganz eigentümliches Leuchten, das mit ihrer Erscheinung aufgeht. Weil sie gewinnt nämlich das Herz durch die leisen Töne, durch einfache Gebärden, durch den Charme des Kleinen, Charisma oder auch Charme. Das sind ja alles Wörter von demselben Wortstamm, der bei uns auf Deutsch eben Gnade bedeutet. Und das alles ist sehr heilsam für uns, heilend, wohltuend, erlösend. Dieses Licht schmerzt nicht in den Augen. Es tut wohl. Man kann da stundenlang reinsehen. Es wärmt und orientiert im Dunkel. Ganz zart und klein ist die Gnade. Kein huldreiches Herabbeugen einer hochmögenden Autorität, kein autoritäres Gehabe mit Gönnermiene. Nee, die Gnade fängt als Kind unten an. Da, wo wir alle miteinander mal angefangen haben. Und sie ist und bleibt dann doch viel kindlicher, als wir großen Leute es sind, viel vertrauender und auch viel verletzlicher. Gott fängt ganz neu ganz am Anfang an. Wir erinnern uns, ganz am Anfang war die Gnade auch schon dabei. Der Tag war Gnade, dass er wurde, und die Nacht, dass sie voneinander geschieden wurden. Erde und Wasser, Sonne und Sterne, alles Gnade, und es ist gut, dass es nicht aufhört damit. Abraham und Josef waren von ihr begleitet und das Volk in der Wüste und in Babylon. Wir erinnern uns, er hat auch mit uns neu angefangen, in Glaube und Taufe, aber dann auch immer wieder im Leben. Immer wieder hat er es neu mit uns versucht und er hört nicht auf damit bis zu dem heutigen Tag. Er fängt immer neu beim Anfang an. Der deutlichste Neuanfang ist wohl der da in Bethlehem. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Also Gott erscheint, er hält sich nie bedeckt, er legt sich offen. Er sagt nicht nur, er zeigt, was er will, wer er ist, wo er ist. Viel weiter unten, als wir je waren, fängt er an. Da, wo auch die wohnen oder vielleicht gar nicht richtig wohnen, sondern vielmehr hausen, die man jetzt in Turnhallen findet, in Containerdörfern oder auf den Rückseiten der Bahnhöfe oder in den Krankenzimmern derer, denen der Arzt keine Hoffnung mehr machen kann. Genau dort fängt er an, wo man ganz unten ist. Bethlehem zeigt gleichsam auf all diese traurigen Herbergen, die doch niemanden mehr recht bergen, und sagt, dort finde ich statt. Überall ist Bethlehem von hier nach da nur ein kleiner Schritt, nur eine Sekunde immer bis zur Ewigkeit. Aber eine Ewigkeit kannst du dort bleiben, denn dort ist er mit dir. Also nicht an den exklusiven Plätzen, für die du teuren Eintritt oder teure Miete bezahlst, um wenigstens befristet einmal da sein zu können, sondern an den normalen, einfachen Ort, der zu dir gehört, der zu dir passt, ja, der du selbst bist. Das ist die Anmut, die Freundlichkeit, das Wohlwollen, die Gunst, ja, der Charme der Gnade. Sie ist so vollständig im Vertrauen, dass sie nichts an uns stört. Nicht unsere fehlende Begabung, nicht unser abweisendes, misstrauisches Wesen, nicht unsere Rechthaberei, nicht diese törichten Sätze, ich glaub nur, was ich sehe, ich viel lieber wissen als glauben, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, als wir alles kontrollieren könnten. Nein, die Gnade fängt unendlich viel kleiner an als solche Spitzensätze unseres immer mehr sich spreizenden Imponiergehabes. Die Gnade will nicht verletzen, sondern heilen. Das ist es, was jenes Kindlein damals begonnen hat und was sich jetzt fortsetzen will. Diese heilsame Mitgift der Gnade ist für alle Menschen gedacht und geschenkt und sie fragt nicht nach dem Pass, nach dem Land oder nach der Religion. Weil einen gnädigen Gott brauchen sie alle, die Menschen und Gotteskinder dieser Erde. Nicht nur die alten und die neuen Kreuzritter, autonome Linke und rechte Radikale, auch IS-Kämpfer und Boko Haram-Leute. Jedes Volk ist eben je zu seiner Zeit mit dem Kaputtschlagen an der Reihe. Und die Gnade brauchen sie alle. Und wenn sie mit dem Kaputtschlagen zugange sind, zerfetzen sie sich gegenseitig und hauen in Trümmern, was ganz war, nehmen wunderbare Häuser und Städte bis auf die Grundmauern auseinander. Nichts ist mehr ganz, nichts ist mehr heil und auch die Seelen sind dann zerstört und heillos verwirrt. Und unter uns ist auch viel zerrissen und gekränkt, viel Auseinanderleben dessen, was eigentlich doch zusammengehört. Wir kennen und wir haben diese Spaltung, das Zerbrechen von krank gewordener Gemeinschaft, von Ehen und von Freundschaften und von eigentlich wertvollen Beziehungen, die kaputt gegangen sind ohne die Gnade. Alle leiden wir unter gnadenlosen Zuständen, leben ohne Bethlehem, ohne Kind, ohne neuen Anfang und wissen, dass das wahr ist. Wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebst doch tausendmal verloren. Und deshalb lasst uns den Widerstand gegen die einfache und klare Botschaft der Gnade, diese Botschaft von Bethlehem, aufgeben. Ihn selbst aufgeben, den Widerstand, damit fängt es an, und dann an seiner Demontage mitarbeiten. Sozusagen so richtig Partisanen der Gnade werden. Wo immer wir können, geben wir uns geschlagen vor dieser Demut, vor dieser Bescheidenheit, vor dieser Offenheit und Selbstoffenbarung Gottes, der schwächer und ausgelieferter auf dieser Erde beginnt, als wir alle zusammen. Geben wir den Widerstand gegen diese Liebe auf. Es ist wunderbar, wie klein Gott uns zuliebe wird und nahe uns kommt. Seht ihr, und deshalb hat Luther recht, wenn er zu diesem Textabschnitt sagt, lass dich den Namen Epistel nicht irren. Es ist das bloße Evangelium, was du hier hast. Beim Erscheinen der heilsamen Gnade spüren wir auch ganz schmerzhaft, wie gnadenlos wir sind, wie heillos statt heilend. Wir gehen gnadenlos mit uns selbst um, machen uns depressiv, weil wir uns nicht vergeben. Wir überfordern uns mit Selbstappellen, achten nicht auf die Alarmzeichen der Seele und des Körpers. Wir möchten besser sein als die anderen, anders als die anderen, selbstbewusster, auf unser Aussehen bedacht. Ach, diese gnadenlosen Vergleichereien. Und dann nimmt uns die Gnade in Zucht, steht da. Sie arbeitet an uns, erzieht uns, unterweist uns, trainiert, wie die Engländer hier übersetzen. Die Gnade als Erzieherin. So gnadenreich waren unsere Erzieher nicht, dass wir Gnade und Erziehung einfach so zusammendenken könnten. Aber die Gnade ist eben erstens anders und zweitens, als man denkt. Die Gnade, die da als Kind in der Krippe liegt, die zieht dich und zieht mich, wenn du genau hinschaust, hinhörst, ja und auch hinkniest und anbetest und dankst. Und zwar, bis sie dich unversehens in die Arbeit nimmt, dich umstimmt und leise anfängt mit dem schweren Werk deiner Erziehung. Und zwar gar nicht so mühevoll und angestrengt, wie das vielleicht klingt, es kann ganz leicht sein, wie eine Lieblingsjacke, in die man immer gerne reinschlüpft, die man gerne anzieht. Das hat die Gnade nämlich so an sich, dass sie anziehend wirkt auf den Menschen, es sei denn, du hast ein Herz von Stein. Wenn das nicht bildend und erziehend wirkt, was der gnädige Gott da für dich und für mich tut. Er fängt ganz von vorne an, immer wieder ganz von vorne. Er weicht nirgends aus, er scheut keine Begegnung mit dem frommen Hochmut und der frommen oder unfrommen Verzweiflung, die gibt's auch. Er macht keinen Umweg um Sünderinnen und Sünder. Er entschuldigt sich auch nicht, wenn er bei Leuten mit schlechtem Ruf gesehen wird. Er scheut auch nicht die Begegnung mit dem letzten, schwierigsten Erdenpartner, dem Tod. Seine Gnade hat sich schwer gemacht und tut sich schwer mit dir und mir, aber das ist ja das Wunderbare an ihr. Deshalb hat schon der große Augustinus gesagt, die ist unwiderstehlich, diese Gnade, sie ist irresistibel. Dabei kannst du jetzt gleich damit anfangen. Es gibt keine Vorleistung zu erledigen. Es gibt nichts, was vorher getan oder erledigt werden müsste, bevor du da dran kommen kannst. Also nicht der Gebildete ist das Erziehungsziel der Gnade, sondern das eben erst ins Leben aufbrechende Kind, das noch gar nichts weiß. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und nicht bei den gut Angestellten fängt das an und bei den gut Aufgestellten mit der Gnade, sondern bei den Abgehängten. sodass sie auch von überall, sobald nur etwas Besitz da ist, zuverlässig vorhersagbar, dauernd widersprochen wird. Denn wo man auf das andere zählt, muss man ihr widersprechen. Nicht der sich Aufbauende ist ihr Ziel, sondern der und die sich Zurücknehmende. Die Demütigen, die Sanftmütigen, die Großmütigen, auch wenn sie manchmal kleinmütig sind. Da hat die Gnade also viel mit uns zu tun. Sie will uns zu besonderen Leuten machen, die sich richtig einschätzen, also die nicht im Sensationellen, sondern im Alltäglichen sich bewähren, denen der Sinn für die Proportion nicht verloren geht. Sie will, dass wir die Gottlosigkeit, also den praktischen Atheismus, ablegen, der uns nämlich dazu geführt hat, Menschen und Dinge zu vergöttern. Sie will uns dahin erziehen, dass wir dem Nächsten und Mitmenschen gegenüber gerecht werden und ihnen gerecht werden. Das heißt, von ihnen her denken. Die Situation, vielleicht den Konflikt, von dem anderen her einmal zu denken versuchen. Und sie will, dass wir Gott sein Recht lassen, dass er Gott ist und nicht sonst irgendetwas und auch nicht sonst irgendjemand und auch wir selbst nicht. Und da hat sie viel zu tun. Es ist ein lebenslanges Lernen, in das sie uns da mit hineinnimmt. Und ich verstehe immer besser, dass Luther hier eigentlich nicht von Erziehen, sondern von Züchtigen sprechen wollte und auch so übersetzt hat. In der 1912er Übersetzung könnt ihr das noch finden. Und ich meine, das gibt die ungeheure Anstrengung besser wieder, die diese Erziehung des Menschengeschlechts durch die Gnade bringt. Sie hat echt Mühe mit uns. Ist aber nicht gekommen, um uns Mühe zu machen. Man könnte so vergleichen. Sie will uns einstimmen in ihre Tonart, dass wir darin heimisch werden, dass unser Ohr sich an sie gewöhnt, dass wir sie gerne hören, dass wir selbst gerne in dieser Tonart unser Lebenslied spielen, dass wir dort Akkorde und Kadenzen kennenlernen, in der Gnade fingerfertig für alle Läufe und Sprünge werden. Die Gnade des Kindes von Bethlehem und des Mannes vom Kreuz tut das auch, indem sie uns erlöst von uns selbst und von den Göttern, die in unserer Zeit überall aufgestellt werden und denen auch wir gerne folgen. Und wenn sie uns erlöst hat, können wir auch eifrig sein zu den guten Werken, wo das dann am Ende hier in Vers 14 steht. Denn Gott fängt immer neu mit dem Anfang bei uns allen an. Also das hat mir persönlich mal geholfen, sehr geholfen, in meiner Verzweiflung über eine Schuld, die zum x-ten Mal geschehen war, dass unser Pastor mir dann sagte, unser Gott ist ein Herr der 1000 neuen Anfänge. Ist das nicht schön? Darum warten wir auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Bengel hat gesagt, doppelt ist die Erscheinung, in Gnade und in Herrlichkeit. Also mit der Gnade ist auch die Herrlichkeit da. Und mit jedem Gedanken, mit jeder Geste der Gnade bringen wir die Herrlichkeit von Bethlehem nach Holsterhausen und nach Eickel. Aber die Erscheinung der Gnade hat jetzt auch schon für Klarheit gesorgt. Dieser schöne Satz in der Weihnachtsgeschichte von den Hirten. Und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Ja, da standen sie wohl, ein wenig abseits, in den Falten ihrer groben Mäntel noch die Nacht, aus der sie kamen. Aber sie sind dem Licht zugekehrt und ihre Gesichter sind schon hell. Und diese Klarheit möge Gott uns erhalten. Eure Gesichter sind auch schon hell, liebe Gemeinde. Und wir sollen es lernen, den Schein, den Abglanz der Gnade auf unseren Gesichtern auch gegenseitig zu erkennen, unsere Gesichter also in gnädigem Licht zu sehen. dann werden sie hell und immer heller. Und wir sollen es ebenfalls lernen, diese Gesichter vor allem dort den Menschen zuzuwenden, wo andere Prinzipien das Diktat haben. Die Konkurrenz und die Perfektion, die machen kaputt. Die Gnade heilt und bildet uns, formt uns. Es ist schön, in ihrer Disziplin zu stehen. Mitten im Dunkel, in ihrem Licht leben. Das ist die spannende Weihnachtskunst, in der wir uns üben wollen. Amen. Der Friede Gottes, höher als alles, was wir denken oder verstehen. Der bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Heil. Amen.